80% unserer Anlageentscheidungen treffen wir aus dem Bauch heraus. Was da dahinter steckt, ob das klug ist oder vielleicht auch nicht, sprechen wir heute mit Herr Kreuz von INVIOS. Herr Kreuz, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Beiswenger.
Sehr gern. Was steckt denn hinter dieser These? Sind die Menschen doch nicht der Homo economicus, sondern der Homo irrationalicus?
Ja, das ist er. Leider. Das ist letzten Endes neurobiologisch oder evolutionstechnisch so begründet, weil hier einfach ein System, ein hierarchisches System, würde ich sogar bezeichnen, ein 1,5 Kilogramm schweres Entscheidungsorgan quasi auch in Stressphasen uns halt so entscheiden lässt, dass wir nicht rational entscheiden, sondern eben halt als der Homo irrationalis unterwegs sind. Das sehen wir ja in der Regel überall. Wenn wir ein Auto kaufen, wenn wir eine Partnerschaft eingehen, selbst wenn wir in den Supermarkt gehen, dann lassen wir uns eben halt doch durch große Marken verführen, durch grelle Farben etc. pp. Und das ist das, was uns an der Börse hindert, nachhaltig, also stetig Renditen zu erzielen.
Ich war vorhin kurz bei Ihnen im Vortrag. Ich habe gleich gemerkt, Sie fesseln die Menschen. Der Saal war voll. Sie haben also dieses Zwischenmenschliche voll drauf und doch diese Anlagestrategie, sagen Sie, muss rational sein.
Ja.
Was sind denn so die größten Fehler, die Sie jetzt in den letzten 35 Jahren vielleicht gesehen haben bei Anlegern oder vielleicht selber auch gemacht haben?
Sehr gute Frage. Ich merke schon, dass Sie als Moderator auch sehr, sehr tief reingehen. Das ist wichtig, auch für die Zuhörer, dass man versteht, was eigentlich hinter dieser Systematik steckt. Also, wenn alle Entscheidungen doch von allen Marktakteuren irrational passieren, wenn wir uns das erklären, dann ist es ja letzten Endes auch folgerichtig, dass man diese Fehler, wenn man sie dann vermeidet, letzten Endes auch für sich nutzen kann. Wenn die ganze Herde irrational unterwegs ist, kann man diese Marktanomalie auch für sich sehr, sehr gut nutzen. Und genau das tun wir. Es gibt im Grundsatz über 125 Anlagefehler, die Behavior Finance oder Neurofinance dezidiert auch erklärt. Aber auch da gilt halt das Prinzip, wenn ich nur mit 20% der Fehlervermeidung unterwegs bin, erziele ich 80% Wirkungsgrad. Und das ist das Schöne, weil wenn man dann nur 5 oder 6 Fehler nicht macht, dann hat man etwa einen Vorteil, dass man etwa 80% der wirkungsvollsten Fehler vermeidet. Und dann ist man auch im Prinzip sehr, sehr gut unterwegs. Die restlichen braucht man nicht. Da hat man 80% Arbeit, um noch 20% Wirkungsgrad zu erzielen. Das ist unsinnig. Man soll die Treppe von oben runterkehren, nicht die Nadel im Heuhaufen suchen. Das ist unsinnig.
Lassen Sie uns das mal konkretisieren. Ich merke schon, da ist tiefes, fundiertes Wissen da. Was sind denn klassische Fehler, die Sie mit Ihrer Recherche herausgefunden haben oder dann auch begegnet sind im Alltag?
Ja. Also die Wissenschaft ist, wie gesagt, über 30 Jahre alt schon. Dafür gibt es wunderbare technische Mittel wie das MRT oder das funktionale MRT-Verfahren. Das ist auch über viele Neurobiologen, über Psychologen und Wirtschaftswissenschaftler zusammengetragen. Das hat mich als junger Mensch fasziniert. Ich hatte das dann als Wahlpflichtfach genommen, weil alle anderen Theoreme sind ja dann doch an der Universität eher sehr theoretisch, fassen nicht den Menschen, der letzten Endes auch die Entscheidung an der Börse trifft, das integrieren, diese Systeme integrieren das nicht. So, der größte Kardinalfehler ist, das werden wahrscheinlich viele Ihrer Zuhörer und Zuseherinnen auch feststellen, ist die mangelnde Diversifikation. Man kauft einfach, weil man was gehört hat, der Tipp vom Taxifahrer oder letzten Endes auch der vom Freund oder vom Nachbarn. Man kauft das, was in aller Munde ist. Und das ist im Grundsatz schon der erste große Kardinalfehler. Die Investition kennzeichnet oder eine erfolgreiche Investition, dass man breit streut, dass man eben halt nicht nur einzelne Titel kauft und das Gesamtportfolio vielleicht auf 2, 3 Werten beruht. Damit hat man eine hohe Schwankungsbreite im Depot, sondern man versucht in homöopathischen Dosen breit zu diversifizieren, über Länder, Sektoren, eine Sektorallokation zu erzielen. Man sollte auch in die Tiefe reingehen, das heißt also unterschiedliche nach Marktsizes, unterschiedliche Indizes kaufen. Und Ihre Zuhörer und Zuseher haben ja auch diese wunderbaren Möglichkeiten, seit über 20 Jahren auf der Basis der ETFs die richtigen Dinge zu kaufen, um dann breit zu streuen. Das ist der allergrößte Fehler, den viele halt versäumen oder machen, dass sie nicht richtig streuen, das Risiko streuen.
Vielleicht da direkt mal reingehakt, gibt es auch zu breit gestreut, gibt es auch überdiversifiziert oder ist mehr gleich besser?
Also es gibt die Untersuchung, man kann ja auch einen normalen MSCI World, den Core MSCI World mal mitlaufen lassen oder einen Filter draufsetzen, SRI, also einen Nachhaltigkeitsfilter oder die anderen Nachhaltigkeitsfilter draufsetzen, dann wird die Streuung umso geringer. Wenn Sie dabei aber den All Cap nehmen, der eine doppelt so hohe Anzahl hat wie die 1300 Werte in dem MSCI Core, dann sehen Sie, dass der noch weniger schwankt, also noch weniger Amplituden hat. Die Vola ist raus. Und man sieht über einen sehr langen Zeitraum, dass der Chart von links unten nach rechts oben geht. Also wirklich sauber. Konkret Ihre Frage, ja, also beziehungsweise nein, man kann nicht maximal Streuungsverluste generieren, sondern es ist gut zu streuen. Das schützt Sie vor dem unsystematischen Risiko, was Sie eingehen. Also ein systematisches Risiko, was marktimmanent ist, das können Sie nicht ausnullen, aber durch eine breite Streuung haben Sie die große Möglichkeit, halt stetige Renditen zu erzielen. Und darum geht es. Also die Rendite im Verhältnis zu dem eingesetzten Kapital und zu dem Risiko muss ein normales Maß haben.
Da wir jetzt ja auch so ein bisschen in das Thema Psychologie reingehen. Ich habe bei mir selber festgestellt, ich war auch gierig am Anfang meiner aktiven Anlagezeit. Ja, wollte Outperformance erzielen mit wenig einzelnen Titeln, konnte nicht gut schlafen, viel zu oft aufs Depot geschaut und habe nicht mal Benchmarks irgendwie übertroffen. Also Totalversagen auf allen Linien. Wie gehen Sie mit sowas um, wenn Sie das hören? Und ich war davor auch ein informierter Investor, der eigentlich das schon wusste und trotzdem gedacht hat, aber ich bin dieser eine von... Ist das jetzt, wo Sie sagen, hey, komischer Typ oder sehen Sie das öfters?
Irren ist menschlich. Wir sind auf diesem Planeten auch, um zu lernen. Ich glaube, die wichtigste Konsequenz haben Sie eigentlich schon von sich aus gezogen, dass Sie daraus gelernt haben. Ja. Es gibt natürlich die Unterscheidung, dass kluge Menschen eben halt aus Fehlern anderer lernen und die etwas weniger klugen halt aus ihren eigenen Fehlern. Aber, und das ist ganz wichtig, wir bewegen uns ja immer in theoretischen Systemen. Auch Geld ist ja was Immaterielles. Auch Verluste so sind Buchverluste, sind ja keine realisierten, außer man hat es verkauft. Mhm. Aber der wesentliche Punkt ist, aus diesen Fehlern zu lernen und im Grundsatz eine Disziplin an den Tag zu legen und das stetig weiter zu verbessern. Wenn man, wie gesagt, diese Fehler vermeidet, dann haben sie einfach schon viel gewonnen und dann gilt es wirklich auch über die lange Distanz zu investieren. Das ist der Unterschied zwischen Spekulieren und Investieren. Und wenn Sie da eine gute Zeit auch investieren mit möglichst kleineren Portionen an Kapital, dann geht es darum, eben halt diese Fehler zu vermeiden. Und erfolgreiche Investoren sind die, die eben halt nicht alles auf eine Karte setzen. Und die Jungen haben halt zu lernen. Das ist ähnlich wie bei einem Führerschein. Davon vielleicht erstmal eine kleinere Kubikraum fahren, dann darf man später größere Maschinen fahren, um zu wissen, was man da tut. Und das Wesentlichste ist eigentlich zu lernen und aus diesem Lernen heraus so ein Humankapital zu bilden, dass sie in Ruhe auch diese Stressphase im Kapitalmarkt sinnigerweise auch mit ein bisschen Demut, aber vor allen Dingen auch mit Disziplin durchstehen. Meistens verlieren sie ja am Kapitalmarkt, indem sie eben halt in diesen Drawdowns, so nennen wir das, also in diesen Konsolidierungsphasen, die immer wieder Phasen sind, wenn sie da der Mut verlässt und sie dann eben halt entgegen ihrer Disziplin dann unten verkaufen. Und das Prinzip soll genau andersrum heißen. Günstig einkaufen und teuer verkaufen, das ist das Prinzip an der Börse, was Erfolg verspricht.
Behavioral Finance erklärt vieles im Rückblick irgendwie total logisch und rational, ne? Aber in dem Moment hilft es dann vielleicht doch nicht immer. Ist das wirklich eine fundierte Wissenschaft? Jetzt ganz provokativ gefragt von mir. Oder ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Marketing-Ding? Wie ordnen Sie das ein? Weil viele Punkte, die sind schon klar für mich und die fühle ich auch so und die habe ich selber auch erlebt und viele Fehler gemacht.
Ja.
Und doch ist dann die Situation neu und doch.
Ja, jetzt wird es spannend. Jetzt geht es ins Eingemachte, Herr Weißhänger. Ich glaube, dass viele Systeme eben halt nicht den Entscheider wirklich in den Mittelpunkt stellen. Das tut die Behavior und Neurofinance. Ich weiß, dass damals große deutsche Universalbanken, erst die angloamerikanischen, mit diesem Thema schon früher um die Ecke gekommen sind, schon in den 80er, 90er Jahren, auch große Asset Manager und Finanzintermediäre. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man weiß, wie man diese relativ allgemeinen Weisheiten umsetzt, indem man eben halt auch der Charttechnik teilweise vertraut zum Timen und man solche Prinzipien der Streuung für sich erkennt, so wie auch Fonds gemanagt werden nach UCITS-konformen Strukturen, dass man nicht mehr als 20% in einem Index-Tracker investiert, nicht mehr als 5% in einen Einzeltitel, nicht mehr als 20% in Cash investieren darf. Das sind risikoreduzierende Maßnahmen, Regeln, die man auf gar keinen Fall über Bord werfen darf. Sich an gleitenden Durchschnitten zu entlang zu hangeln, zu sagen, die 200-Tageslinie ist eine Trendfolgesystematik, wonach sich viele ausrichten. Und wenn viele sich danach ausrichten, dann können sie dieses System auch gut spielen. Wenn sie die Bollinger-Bänder nehmen, wenn die sich zusammenziehen in der Charttechnik, dann sehen sie, wie sprichwörtlich die Herde trabbelt. Und dann wissen sie, da bewegt sich jetzt was. Sie wissen es bloß nicht, ob es nach oben oder nach unten läuft. Dann gibt es Rainbow-Strukturen, die ihnen klar zeigen, wo ist das abnehmende Momentum. Dann gibt es die klassischen Kennzahlen wie die MACDs, RSI, das sind alles so Kennzahlen, die einem, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, dafür muss man keine Raketenwissenschaften studiert haben, dann kann man mittels diesem Instrumentarium mit der Erfahrung durchaus immer wieder auch erkennen, dass da viel Psychologie in der Börse drinsteckt. Und das sind sehr wertvolle Instrumente.
Ich merke schon, Ihr Wissen geht tief. Vielleicht da eine Frage zu, muss ich als Privatanleger so tief drin sein wie Sie oder so ein Nerd sein wie ich, sich regelmäßig damit beschäftigen oder reicht es halt, einen Sparplan auf einen guten ETF, einen soliden Fonds irgendwie aufzusetzen? Und?
Ja, in der Tat, das hängt auch ein bisschen vom Vermögen ab und auch von der Laufzeit, will heißen, in welchem Lebenszyklus ich mich bewege. Aber im Grundsatz kann man das sehr, sehr gut über die ETFs machen. Wir hatten ja gerade über den MSCI World gesprochen. Sparplan ist ein wunderbares Mittel, weil es einen eigentlich auch aus der Neurofinance belegbaren Anlagefehler vermeidet, nämlich antizyklisch zu kaufen. Wenn Sie monatlich sparen, dann kaufen Sie halt prozentual mehr Fondsanteile an in tieferen Marktphasen. Und in hochbewerteten Marktphasen, weil alles etwas teurer ist, kaufen Sie mit Ihrer konstanten Sparplansumme ein bisschen weniger Fondsanteile an. Macht à la longue einen antizyklischen Investor aus. Und das ist genau das, wo Sie Ihrer Psychologie ein Schnippchen schlagen, weil Sie da ein automatisiertes Verfahren haben. Jetzt gebe ich Ihren Zuhörern und Zuschauern noch einen Hinweis. Der ist sehr wertvoll. Der macht Sie in 72 Jahren doppelt so reich. Den Sparplan nicht zum 1. eines Monats, sondern zum 15. eines Monats auszurichten. Das ist der sogenannte Monatsultimo-Effekt. Kann man auch googeln. Kann man auch die KI fragen. Sie kaufen infinitesimal jeden Monat am 15. etwas günstiger an als zum 1. eines Monats, weil alle Leute haben ihre Handyverträge, Mieten, Versicherungen immer zum 1. eines Monats laufen. Und wir wissen auch, dass der Großteil aller Investoren, die Sparpläne machen, die kaufen zum 1. eines Monats an. Will heißen, die Börse ist um den 1. oder letzten eines Monats immer etwas teurer als zu Mitte eines Monats, weil weniger Lemminge auf die Börse zugeht. Und das hilft, diesen herben Trieb letzten Endes auch zu vermeiden.
Müssen Sie mir mal zuschicken, irgendwie dieses Research Paper dazu.
Monatsultimo-Effekt.
Okay, Monatsultimo. Okay, muss ich mal anschauen. Ja. Ich habe es irgendwie vor 4 Jahren mal auf dem Schirm gehabt und dann war, umso früher du kaufst, umso besser. Also spielt es keine Rolle. Aber
man sollte möglichst früh anfangen, weil dann der Zinseszinseffekt nach hinten raus wirkt. Der Monatsultimo-Effekt ist der Effekt, weil man an der Börse zur Mitte eines Monats etwas günstiger, minimal, ankauft. Aber das macht sich in toto im Jahr auf etwa 1% Performance-Differenz. Will heißen, Sie kaufen einen Fonds zum 15. und einen zum 1. Dann liegen Sie im Schnitt, das ist wissenschaftlich fundiert, liegen Sie am Ende eines Jahres 1%, obwohl Sie das gleiche Anlagevehikel gekauft haben und nur unterschiedlich kaufen und zum Zeitpunkt, 14 Tage versetzt, 1% vorne. Und nach der 72er-Regel bedeutet 1%, 72 durch 1% geteilt. In 72 Jahren verdoppeln Sie Ihr Vermögen.
Super Tipp, ich danke Ihnen dafür.
Ja, das sind die Sparpläne.
Ganz wichtig, ja. Jetzt haben Sie natürlich auch eine Lösung mit Invios. Was machen Sie mit Invios konkret? Das sind ja aktive Fonds oder aktive ETFs. Was ist Ihre Strategie? Wie setzen Sie das um? Und ist das jetzt interessant für jemanden, der sagt, hey, ich habe schon Sparpläne laufen, in einem MSCI World zum Beispiel. Finde jetzt aber, was der Herr Kreuz sagt, total stimmig irgendwie für mich. Macht das Sinn? Was machen Sie überhaupt? Dass Sie uns mal da kurz abholen.
Ja, wir meinen, dass wir das Richtige machen und verlieren uns nicht in irgendwelchen Doppeltoolups. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, die wichtigste Entscheidung ist eigentlich, die Treppe von oben runterzukehren. Mhm. Will heißen, die strategische Allokation, also wie teile ich als junger Mensch, sei es monatlich oder mit einer Einmalanlage, meine Vermögen auf in unterschiedliche Risikoklassen. Aktien, Renten, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Edelmetalle, Rohstoffe, was auch immer. Diese Entscheidung macht 80% des Anlagevermögens später aus, nämlich in Aktien zu sein, wenn die Aktien laufen, und aus den Aktien auch draußen zu sein. Dann spielt es keine Rolle, ob man eine Amazon oder eine Tencent hat. Dieses Stockpicking macht 5% des Anlageerfolges aus. Mhm. Das ist immer eine schöne Storytelling-Geschichte, auch für viele Banken, Vermögensverwalter. Im Grundsatz geht es darum, die großen Hebel zu bewegen. Und das ist die Asset Allocation. Das setzen wir so um. Das heißt, wir verlieren uns auch nicht im Stockpicking, sondern das ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird, der quasi nicht die Benchmark hackt, also sich hinter einer Benchmark, sondern mittels dieser kosteneffizienten Instrumente der Zielfonds, sprich ETFs, ETCs und ETNs, da eine richtige Mischung zu versuchen. Das heißt, wenn der Markt korrigiert, versuchen wir sehr zügig schnell rauszukommen, also Timing zu betreiben. Und wenn der Markt dann wieder V-förmig steigt, dann auch möglichst schnell wieder die Aktienquote zu erhöhen, weil wir der festen Überzeugung sind, und das ist auch signifikant, das kann man auch an der Performance erkennen, dass man das Risiko reduziert nach unten und nach oben hin diesen Dispositionseffekt nicht unterliegt. Das heißt, dass man die Gewinne laufen lässt und damit dann einfach eine Stetigkeit bekommt, eine Volatilität in den Mischfonds von weniger als 10% erzielt, ein positives Sharpe-Ratio. Mhm. Da gibt es zwei Varianten, weil wir von unseren Großmandanten gebeten worden sind, eine Retail-Tranche von diesem System, von dieser Systematik im Envios Vermögensbildungsfonds P abzubilden. Und dann haben wir noch für Semi-Institutionelle eine Variante, das ist der Envios Vermögensbildungsfonds I. Da gilt die Mindestanlagesumme dann 100.000 Euro. Risikoklasse 3 von 1 bis 7 in der SRRI. Also für jeden, der interessiert ist, wichtig, regulatorische Unterlagen lesen. Man kennt ja Prips und Kids. Die Kostenausweise lesen, vielleicht auch Verkaufsprospekt, wobei die ziemlich groß sind. Aber man muss immer, und das wäre eine Empfehlung, man sollte immer, wenn man investiert, auch ein bisschen was wissen davon, was man macht. Weil den größten Fehler, den Sie machen können, ist, mit Ihrem eigenen Geld an die Börse zu gehen und einfach einem Blinden vertrauen oder auch nur einem Banker zu vertrauen und das zu delegieren oder da zu investieren, weil es ein Nachbar oder ein Taxifahrer gesagt hat. Mhm.
Jetzt bin ich mal gemein, so ein aktiver Fonds, der hat Hand und Fuß, aber der ist ja dann doch teurer als so ein ETF.
Ja.
Geht es jetzt darum, mit dieser Strategie eine ETF-Strategie zu schlagen oder ein ganzheitliches Investmentportfolio anzubieten mit einer gesunden Asset Allocation? Mhm. Ist es die Benchmark? Also ich als Privatanleger würde mich das ja dann jetzt immer fragen. Ne? Mhm. Finde das interessant, finde das gut, aber nach Kosten, wie ist es gelaufen die letzten 5 Jahre oder ist es überhaupt das Ziel?
Ja. Also, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die Sie stellen. Und daran sollte man sich auch immer messen lassen. Was kommt am Ende hinten raus? Hat ja schon einer unserer damaligen Kanzler gesagt. Das Schöne ist an den Charts. Und Charts lügen nicht. Charts sind eigentlich nur Mathematik. Also ein Chart zeigt, zu welchem Preis, welche Menge ich bekomme. Oder über welchen Zeitraum ich welchen Preis bezahlen muss. Und wenn netto diese Charts das Netto auszeigen, also inklusive einer wie auch immer gearteten TER, also Total Expensive Ratio, also einer Kostenquote, und dieser Fonds über einer Benchmark oder einem Index liegt, dann spielt es doch keine Rolle, wie teuer er ist, weil er trotzdem eine bessere Performance erzielt. Und unser Anspruch ist, nach unten hin uns abzusichern. Deshalb steht auch Invios als Institut für Vermögenssicherung und Asset Management, weil die Absicherung, ich habe das damals durch meine Tätigkeiten bei der Deutschen Bank, UBS als Chief Investment Officer, für zwei Landesbanken und auch bei der DZ Privatbank immer wieder gesehen, Menschen werden durch Disziplinlosigkeit ärmer und indem sie nicht ihr Vermögen absichern, nach unten hin Verluste durchlaufen zu lassen, nicht mit Trailing Stops zu arbeiten, auch mal Gewinne zu realisieren, nicht alle, weil es dann auch wiederum den Dispositionseffekt konterkariert, aber nach unten hin muss man immer wieder absichern und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl, wenn man kein High-Vola-Produkt hat wie ein MSCI World, der zweistellig prozentual schwankt, sondern einen Fonds, der aktiv Vermögen sichert, indem er Aktienquote massiv senkt, wenn die Aktien korrigieren. Weil was hilft es denn, wenn ein ETF-Hersteller sagt, wir haben einen tollen Job gemacht, der DAX hat 20% verloren, wir haben 19,8% verloren, damit der Tracking Error erreicht, das Ziel erreicht, sie haben fast 20% Verlust im Depot. Dann kommt die menschliche Psychologie und dann drücken sie eher auf den Verkauf-Button, als dann nochmal nachzukaufen. Und da Menschen an der Börse in der Regel, weil die Finanzbildung leider immer noch nicht so gut fundiert da ist, wie in den angelsächsischen Bereich, Gott sei Dank gibt es Sie und Ihre Kollegen, die das jetzt diese Wissenslücke auch immer wieder schließen, aber das ist eine Arbeit von vielen Jahrzehnten, dann wissen die Menschen, was sie damit tun. Dann werden sie automatisch auch durch die Pflicht unser Rentensystem, Problematik, Demografie, umgekippte Tanne, dass sie feststellen werden, der Kapitalmarkt ist weder nur für Spekulanten, noch ist Börse oder Geld dreckig oder böse, sondern da kann man sein Geld langfristig investieren und eine ordentliche Rendite erzielen. Man muss nur einfach Fehler vermeiden. Das ist der Tummelplatz für Fehler. Und wenn man die aber vermeidet, dann haben Sie 80% Wahrscheinlichkeit, dass Sie erfolgreich an der Börse agieren.
Vielleicht abschließend von Ihnen, wenn es nur eine Sache gibt, die unsere Zuschauer, die Zuschauerin jetzt ändern sollte, wenn es ums Thema Geld geht. Unsere Zuhörer sind so 25 bis 44 Jahre. Ja. Was ist diese eine Sache, die man vielleicht direkt morgen oder am besten jetzt heute Abend umsetzen sollte, wenn Sie das runterbrechen müssen auf eine konkrete Handlung? Was fällt Ihnen ein?
Ja, ich werde häufig gefragt nach dem goldenen Weg, den goldenen Schnitt oder welches Buch muss ich lesen? Es gibt keine Abkürzung an der Börse. Und die schnellste Lösung ist eigentlich in der Regel immer die schlechtere, weil man sich doch tiefer mit der Materie beschäftigen muss. Ich glaube, einer der wichtigsten Regeln ist, nicht in Panik zu geraten, sondern auch Probleme mal in Ruhe zu durchdenken und auch aussitzen zu können, sofern man in funktionierenden Märkten unterwegs ist. Und investiert zu bleiben, diszipliniert investiert zu bleiben und nicht in einer Konsolidierung psychologisch zu verkaufen, sondern nachzukaufen. Das sind sehr, sehr gute Maßnahmen, um sein Vermögen renditeorientiert langfristig anzulegen und eine schöne Rendite zu erzielen.
Das war Nicolas Kreutz. Wer dem Herr Kreutz genauso gern zuhört wie ich, Link zu Invios findet ihr in der Beschreibung. Herr Kreutz, vielen Dank für die Zeit.
Herr Beißfinger, hat mich
gefreut. Schöne Zeit hier noch in Köln und bis bald hoffentlich mal wieder.
Wäre mir eine Ehre.